Axel trifft, der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
Hallo, ich bin Axel Metz und diesmal geht's um Roxette, den Eurovision Song Contest, um Heavy Metal und Nino De Angelo. Wie das alles unter einen Hut passt, das hört ihr in den nächsten Minuten in meinem sehr spannenden Gespräch mit dem Sänger von Lord of the Lost, Chris Harms.
Moin, hallo, Chris hier.
Schön, dass ihr mal in der Stadt seid, in Leipzig.
Ja, endlich wieder mal.
Das finde ich schon sehr, sehr spannend. Euch gibt's ja schon ziemlich lange als Lord of the Lost. Die große, breite Masse hat zum allerersten Mal von euch erfahren, als ihr letztes Jahr zum Eurovision Song Contest beim Vorentscheid angetreten seid und im Prinzip das Ticket zum Eurovision Song Contest gelöst habt. Das Wundenlecken, ist es schon beendet bei euch in der Band?
Es gab tatsächlich nie Wunden zu lecken für uns. Also wir waren jetzt nicht sonderlich überrascht. Deutschland ist nicht das erste Mal Letzter geworden. Und wenn man antritt mit Musik, die sich eher am Rande des Spektrums der Popularmusik befindet, dann ist es umso weniger verwunderlich. Gerade mit etwas, was auch noch optisch so stark polarisiert wie wir. Deshalb, es gab keine Wunden zu lecken. Wir haben den ESC genossen, jede einzelne Sekunde. Natürlich ist es in dem Moment erstmal blöd, wenn du Letzter wirst und die ganzen Kameras sind auf dich gerichtet und versuchen nur, irgendwelche traurigen Blicke einzufangen für die Boulevardpresse. Das ist ein nerviger Moment, aber abgesehen davon, wir haben ja nichts verloren. Wir sind als etablierte Band angetreten und als etablierte Band haben wir den Contest verlassen, haben wunderschöne Erfahrungen mitgenommen, tolle Kollegen kennengelernt, sind 2 Wochen später mit Iron Maiden auf Tour gegangen und wenn wir eine Kristallkugel hätten und wüssten, wir würden wieder Letzter werden bei einem erneuten Antritt, würden wir es trotzdem wieder machen. Weil selbst mit dem letzten Platz war es eine großartige Erfahrung. Wir würden es immer wieder machen.
Das sind doch coole Worte von jemandem, der als Letztplatzierter aus dem Contest rausgegangen ist. Aber das muss man ja eins auf alle Fälle mal sagen, ihr habt ja dort eine Riesenshow abgeliefert. Ihr habt ja dort, so wie ich es gesehen habe am Fernsehschirm, ihr habt um euer Leben gespielt dort.
Ja, es mag vielleicht so ausgesehen haben. Also natürlich, wenn man dort im Flammenmeer steht, ist das war schon gewaltig so. Aber es hat unglaublich Spaß gemacht. Aber man muss natürlich, wenn man mit einer Show kommt wie wir und mit einem Song kommt wie wir, dann kann man natürlich nicht dort im Lichtkegel stehen mit einer Akustikgitarre und irgendwie romantisch und ruhig das darbieten. Das muss man mit Krach machen und mit Feuer und mit Show und mit allem drum und dran. Das war gigantisch, aber diese 3 Minuten, die verflogen wie 5 Sekunden, also das war in einem absoluten Endorphin- und Adrenalinrausch. Es ist schwer, sich da an Details zu erinnern. Es gleicht wirklich einem Fiebertraum, die Erinnerung des Auftritts. Wahnsinn, also nach wie vor Wahnsinn. Wenn wir uns das jetzt anschauen, im Nachhinein denken wir, wow, das waren wir auf dieser Bühne, eine der größten Showbühnen der Welt, also unfassbar.
Und es ist auf alle Fälle was man der Nachkommenschaft immer gut erzählen kann. Es ist wirklich eine tolle Geschichte. Entweder man ist Erster oder man ist Letzter. Stell dir vor, ihr wärt irgendwo so auf Platz 10 oder auf Platz 8 gelandet. Das ist ja so lauwarm.
Es war tatsächlich ganz interessant. Noch in der Nacht hatte ich Kontakt mit einem der Bandmitglieder von Iron Maiden, weil wir, wie gesagt, kurz danach auf Tour gegangen sind mit denen. Und die hatten kurz vorher noch einen Post gemacht für uns auf Social Media von wegen Vote for Germany und so. Und da meinten die auch zu uns, ey, es sprechen doch nur alle über den ersten und den letzten Platz. Also ist doch alles super. Wobei man sagen muss, dieses Jahr haben natürlich auch viele über den zweiten Platz gesprochen. Das war auch tatsächlich, also Finnland war für uns eigentlich unser Gewinner der Herzen. Also für den hätten wir angerufen.
Ihr seid mit Iron Maiden auf Tour gewesen. Das sind ja schon Jungs, die noch länger unterwegs sind im Rockgeschäft als ihr. Wie ist denn das so mit Iron Maiden? Was sind denn das für Typen?
Ja, wir waren dieses Jahr das zweite Mal bereits mit Iron Maiden auf Tour. Letztes Jahr das erste Mal, dieses Jahr das zweite. Die haben uns nochmal gefragt. Das heißt, es war wohl nicht ganz so schlecht. Also die würden es ja nicht fragen, wenn es scheiße war. Und das war erstmal die große Ehre. Ne? Also du kannst dich bei Iron Maiden nicht draufkaufen als Special Guest, sondern die müssen dich fragen. Ansonsten hast du keine Chance. Das war eine riesengroße Ehre. Und Iron Maiden sind in jeglicher Hinsicht wahre Vorbilder in dem, was sie machen. Wie sie mit Fans umgehen, wie sie mit ihrer Crew umgehen, wie sie ihr Geschäft führen, was sie für eine Motivation an den Tag legen nach inzwischen 49 Jahren Bandgeschichte. Man schaut sich diese Menschen an, die alle über 60 sind, teilweise schon über 70, die mit einer Spielfreude wie Teenager nach wie vor das dort machen, was sie lieben und sind in jeglicher Hinsicht Vorbilder auf der Bühne und auch hinter der Bühne und neben der Bühne.
Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen und dann speziell zum Rock?
Ich war 2 Jahre alt und saß bei einem Weihnachtskonzert bei meiner Mutter auf dem Schoß und wir haben ein klassisches Streichquartett gesehen. Ich kann mich daran nicht erinnern, ich war erst 2, aber meine Mutter kann sich daran erinnern, dass ich immer auf das Cello gezeigt habe, was vor uns saß. Vor uns saß der Cellist und seitdem wollte ich dieses Spielzeug haben. Ich habe das wohl als Spielzeug angesehen und ich habe dann so lange genervt, bis ich mit 5 Jahren endlich Cello spielen durfte und habe ja die typische klassische Cello-Ausbildung hinter mir, mein Leben lang. Ich bin klassischer Musiker eigentlich und habe autodidaktisch, weil zu Hause auch eine Gitarre rumstand und ein Klavier, habe dann mit 12 angefangen, andere Instrumente dazu zu nehmen und wenn in der Schule ein Schlagzeug rumstand, war das von mir nicht sicher. Und so kam dann über die Jahre Gitarre, Schlagzeug, Bass, Klavier hinzu und habe als Teenager angefangen, Songs zu schreiben und in Punkbands zu spielen, wie man das so macht damals. Und so ging das los. So. Und so kam ich von der Klassik über die Popmusik zur Rockmusik. Also meine erste Band, in die ich mich so richtig verliebt habe, war Roxette damals. Also ich bin tatsächlich über die Popmusik langsam in die härtere Schiene gerutscht. Also ich bin kein natural born Metalhead oder so, sondern es kam über Klassik und Pop in die Richtung, ja, die ich jetzt mache.
Roxette, was an denen hat dich so fasziniert?
Ich weiß es nicht. Ich war 10 Jahre alt und eine Klassenkameradin drückte mir die Joyride-Platte, die Vinyl in die Hand und sagte, die habe ich geschenkt bekommen, ich mag die nicht, aber dir gefällt das sicher. Und ich hab die reingelegt und die Musik hat mich fasziniert. Ich kann dir nicht sagen, was das ist, wie wenn man sich Hals über Kopf irgendwie verliebt, Liebe auf den ersten Blick, ein unerklärbares Gefühl der Magie. Und wenn ich die mir dann, ich habe dann mir auch Look Sharp gekauft, das Album, was es eben noch gab zu der Zeit. Und immer wenn ich das gehört habe und mir Fotos angeschaut habe, war das für mich einfach die Perfektion an Musik und Außendarstellung. Ich fing dann an, mir die Nägel zu lackieren, weil Per von Roxette das immer gemacht hat. Und als ich in Band spielte, irgendwelche mir Paillettenoberteile zu kaufen, die Haare blond zu färben, weil Marie das immer gemacht hat. Und also das war, ist so ein bisschen in der Essenz, so waren so meine ersten Vorbilder. Und wir haben auch auf unserem letzten Album auf Blood and Glitter auch ein The Look Cover tatsächlich gemacht, gemeinsam mit Blümchen. Weil auch Jasmin Wagners erste große musikalische Liebe Roxette war und wir diese Leidenschaft teilen und uns entschieden haben, zusammen dieses Roxette-Cover zu machen.
Sehr, sehr cool. Roxette war sozusagen für dich der Einstieg in die ganze Geschichte. Ab wann wurde es denn richtig rockig für dich?
Total schwer zu sagen. Also in den 90ern ging das so los. Kurz nach Roxette, das war so die über den Umweg Guns N' Roses, Nirvana, tatsächlich parallel. Also das waren ja quasi damals eigentlich Bands, die man nicht parallel hören durfte. Entweder fandst du halt Guns N' Roses cool oder Nirvana oder Metallica. Und mir war das immer schon egal. Also mein Musikgeschmack ist bis heute so bunt. So ging das los. Und auch deutsche Bands wie H-Blocks zum Beispiel, die dann eben auch Crossover gemacht haben und sich dem Hip-Hop bedient haben, das fand ich faszinierend. Und so richtig Metal, tatsächlich erst so, als ich 20 war, als ich wirklich anfing, härtere Musik zu hören. Das war auch ein bisschen so die Rebellionsphase. Ich zog von zu Hause aus und das war dann auch wichtig, erstmal auch den Eltern zu zeigen, ich mache jetzt Musik, die ihr nicht versteht. Und ich höre jetzt auch Musik, die ihr nicht versteht. Das war irgendwie so diese typische revolutionäre Abspaltung mit, ich höre jetzt was anderes. Und dann wurden die Roxette-CDs, die kamen dann erstmal in den Keller für ein paar Jahre. Und wurden dann später wieder rausgeholt. Ja.
Klar, irgendwann, wenn man alt genug ist, sagt man dann, okay, also ich räume es wieder vor, weil es gehört zu meinem Leben und ich stehe dazu.
Absolut.
Was man so mit Anfang 20 irgendwie gar nicht kann. Ne?
Nee, das ist, also man denkt dann tatsächlich, man muss sich davon lösen, das sei irgendwie uncool. Und dann spätestens mit 30 merkt man so, was mache ich denn da eigentlich? Das gehört doch alles zu meinem Leben dazu. Es muss einem nicht peinlich sein, weil man eine bestimmte Musik hört oder bestimmte Filme mag oder eine bestimmte Serie schaut oder, keine Ahnung, gerne eine bestimmte Farbe trägt. Das ist alles völlig egal. Aber dafür braucht man Abstand und ein bisschen Weisheit. Und mit 43 sehe ich das natürlich jetzt ein bisschen anders. Und wenn ich mir meinen Sohn anschaue, der ist jetzt 12, der hat das alles noch vor sich. Jetzt kommen die richtig spannenden Jahre demnächst. Momentan ist es noch cool, was Papa macht. Und ich warte nur darauf, dass es halt irgendwann dann eben auch nicht mehr cool ist, was ich mache für ihn. Das gehört zu Leben dazu.
Genau. Das habe ich schon hinter mir. Das geht so exakt für dich so in ein, zwei Jahren los.
Ja, ja, klar. Ich warte da nur drauf und das ist völlig okay. Ich weiß ja, ich kann mich ja gut daran erinnern, wie ich war. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, die das verdrängen. Ich glaube, es gibt auch viele Eltern, die verdrängen wollen, wie schwierig sie vielleicht damals gewesen sind, verstehen es dann bei ihren eigenen Kindern gar nicht.
Ich habe ja so ein bisschen drauf gewartet, die Rebellion bei meinen Kindern, womit wird die denn kommen? Weil es muss ja idealerweise etwas sein, womit man die Eltern schocken kann.
Ja, ja, klar.
Heute kann man Eltern ja nicht mehr so schocken, wie wir unsere Eltern schocken konnten. Also bei mir hat schon AC/DC Highway to Hell gereicht und meine Eltern haben die Welt nicht mehr verstanden. Also die haben nicht mehr, sie sagen, was ist das denn? Das soll Musik sein? Im besten Falle rhythmischer Krach, aber die waren da völlig aus dem Häuschen. Egal, was mir meine Kinder bisher vorgelegt haben, ich sage, ja, also okay, oder wenn es euch gefällt, ich finde es ein bisschen lahm, aber nie so, ich glaube, unsere, also ich als Elterngeneration, du mit 10 Jahren hinter mir her, schocken kann man uns mit nichts mehr.
Na, es wird natürlich schwierig, wenn du als Kind aufwächst, wo dein Vater Sänger von Lord of the Lost ist und du wohnst auf St. Pauli und deine Mutter ist Tätowiererin und du hast, seit du in der ersten Klasse bist, als Junge lange Haare in allen Farben, jede Woche eine andere Farbe. Und du wächst in so einer Welt auf, in so einem Stadtteil, der so offen und tolerant umgeht mit jeglicher Form von optischer Darstellung und du weißt, dass Musik eine extrem und Musikgeschmäcker und Musikgenres eine endlos große Dynamik haben, dann musst du dir schon was ausdenken, womit du die Eltern schockst. Also ich bin gespannt. Ich werde es ja sehen.
Du hast 2007 gestartet als Lore und hast dann sozusagen um dich herum dann die Band gesammelt, die dann Lord of the Lost geworden ist. Wie ist es dazu gekommen, dass du sagst, ich fange mal alleine an und ich bin jetzt ab sofort Lord?
Ja, also der Name Lord, das war immer so ein Spitzname in der Schule, weil ich immer schon so größenwahnsinnige Ideen hatte, wie man die Welt verändern und verbessern könnte. Und dann bekam ich irgendwann den Spitznamen Lord, was eigentlich irgendwie so eine Mischung aus Schimpfwort und Spitzname war. Und ich habe im Jahr 2007 angefangen, Songs zu schreiben, die einfach nicht zu den Bands passten und zu den musikalischen Projekten, in denen ich damals gearbeitet habe, in denen ich damals unterwegs war. Und ich musste diesem Ordner auf dem Computer ja irgendeinen Namen geben. Dann habe ich den einfach Lord genannt. Und ich habe gar nicht geplant, daraus wirklich eine Band zu machen. Ich wollte einfach nur Musik machen und diese Songs machen und produzieren, die mir gerade in dem Moment so einfielen. Und über Umwege kam dann auf einmal ruckzuck ein Plattenvertrag zustande mit natürlich der ganz klaren Ansage, Mensch Chris, wenn du auf die Bühne willst damit, dann brauchst du aber eine Band. Und ja, dann habe ich mir eine Band gesucht in meinem Freundeskreis. Deshalb zählen wir quasi unsere Geschichte ab 2009. Da waren wir eine Band, da hießen wir Lord of the Lost. Wir haben das dann erweitert, weil eine Band namens Lord gab es schon irgendwo in Australien. Und so ging das los. Und ich denke, das ist tatsächlich einer unserer großen Vorteile unserer gesamten Karriere, dass wir nie irgendwas gestartet oder gemacht haben mit der Absicht, irgendwo erfolgreich zu sein, sondern es ging eigentlich immer nur um die Liebe zur Musik. So ist das Projekt gestartet worden. Ich wollte es nur für mich machen. Und nach wie vor entscheiden wir alles immer so, immer nur so, wie wir uns gut fühlen und nie, wie es ein Zielpublikum vielleicht erwartet oder irgendein offizieller Partner von uns.
Ich glaube, das ist so die beste... Der beste künstlerische Anspruch, dass man sagt, also erstmal muss ich damit leben können, dass ich sage, das ist ein Stück, was ich gemacht habe. Dazu kann ich stehen. Da habe ich eine ganz natürlich gewachsene Beziehung dazu und nicht irgendwie, wir haben uns mal hingesetzt und haben dort mal am Reißbrett versucht, was zu erfinden, was zielgruppenkonform geht. Ne?
Das machen heute ganz viele, die gucken, was kommt möglichst gut in 15 Sekunden bei TikTok an, genau eben am Reißbrett. Und sowas möchte ich einfach nicht machen, weil wenn du immer nur das machst, was du wirklich möchtest, dann ist dir auch nie peinlich, was du gemacht hast. Und das ist für uns ganz, ganz elementar. So, dass wir immer wirklich nur das machen, was wir lieben und wir uns auch selber erlauben, unser größter Fan zu sein. Viele sagen, oh, das klingt aber arrogant. Da sage ich, nee, das klingt nicht arrogant. Du musst doch die Musik machen, von der du selber sagst, das ist deine eigene Lieblingsmusik. Damit sagst du ja nicht, du bist besser als jemand anders, aber du sagst, das ist die Musik, die dir am besten gefällt. Warum sollte man denn selber die Musik machen, die einem am drittbesten gefällt? Das heißt, wenn du selber dir erlaubst, dein eigener Fan zu sein und das machst, was dein eigenes Fanherz von dir verlangt, dann bist du dir selber am allertreuesten. Und das ist ein ganz wichtiges Credo von uns.
Auf jeden Fall. Ihr habt eine ganz besondere Beziehung zu Leipzig, die hängt ja auch mit dem Wave Gothic-Treffen zusammen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau. Also Leipzig ist so eine Stadt, in der wir uns immer schon unglaublich wohlgefühlt haben. Wir haben zum Beispiel für Blood and Glitter die Release Party haben wir auch gemacht in Leipzig. Wir haben auf dem WGT, also dem Wave Gothic Treffen, regelmäßig gespielt. Das war auch eines unserer ersten richtigen Festivals 2010. Leipzig ist einfach immer schön. Und wir haben das Gothic meets Classic mit Orchester im Gewandhaus 2013 bereits gespielt, das erste Mal damals noch als Opener, als erste Band, 20 Minuten, ganz kurz und klein. Und jetzt 10 Jahre später sind wir Headliner und dürfen das jetzt schon wieder machen. Das ist natürlich was total Besonderes. Also Leipzig ist für uns eine der Städte in Deutschland, wo wir uns inzwischen eigentlich eher zu Hause fühlen und nicht wirklich wie als Gast.
Und das Leipziger Gewandhaus ist ja an sich schon eine ganz, ganz besondere Adresse, weil ihr... Dort hat man eine super Akustik dazu, wenn ihr mit einem Philharmonieorchester dort loslegt. Das hat schon was ganz Besonderes, ne?
Das Gewandhaus ist, wenn man da reinkommt, ist es schon Wahnsinn. Die Architektur ist total schön, diese Halle. Man steht auf dieser Bühne und wird regelrecht ehrfürchtig, ähnlich wie in einer sehr, sehr großen Kirche.
Ja. Wenn du eine Zeitreise machen könntest und dich als 20-jährigen Chris treffen könntest, was würdest du ihm als der Chris aus der Zukunft dem Chris von damals sagen?
Ich würde sagen, hör nicht auf mich, mach genau das, wie du es machen möchtest. Weil alles was man vielleicht auch an Fehlern gemacht hat, macht mich ja letztendlich zu dem, was ich jetzt bin, und ich würde das nicht ändern wollen.
Du machst ja neben deiner ganzen Bandgeschichte ja auch noch Produktionsjobs. Du hast unter anderem mit Joachim Witt gearbeitet. Den durfte ich ja auch schon mal treffen und habe festgestellt, ein sehr faszinierender Mensch, ein sehr faszinierender Musiker. Wie hast du den erlebt so im Studio?
Joachim ist ein Mysterium irgendwie. Er hat so eine Ausstrahlung in seiner Stimme, wenn er singt, da passiert irgendwie was mit einem. Das ist ganz besonders tatsächlich. Und ich hatte das große Glück, mit Joachim 3 Alben machen zu dürfen. Ich habe die produziert und auch mit ihm zusammen geschrieben. Ich habe auch Gothic Meets Classic übrigens von Joachim im Gewandhaus vor 5 Jahren auch eine Live-Aufnahme produziert. Da gab es auch ein Album. Und er ist ein wahnsinniger Typ und er ist wahnsinnig witzig. Und man vergisst manchmal, und das klingt jetzt so fies, aber ich muss ja sagen, wie es ist. Man vergisst manchmal, wie alt er ist. Joachim ist über 70. Ich glaube, er ist, weiß nicht, 72, 73. Und das vergisst man. Der redet mit dir wie so ein Hamburger Junge, der so 25 ist oder so, ne? So. Und so spricht der. Und man verliert das völlig aus den Augen. Der ist auch einfach so jung geblieben. Also da auch die Themen, worüber er redet, womit er sich beschäftigt. Ich habe noch keinen über 70-Jährigen getroffen, der so jung geblieben ist auf positive Art und Weise.
Ja. Du hast auch mit Nino De Angelo gearbeitet, der nur aus einer ganz anderen Ecke kommt, nämlich aus dem ganz schönen 80er-Jahre-Schlager, den viele, viele so in meinem Alter und ich auch und sicherlich du als Heranwachsender auch nicht wirklich gemocht hast. Der hat sich ja nun musikalisch ganz schön gedreht. Wie hast du Nino De Angelo erlebt?
Ja, für diese Drehung bin ich ja verantwortlich. Also ich saß im Studio mit einem befreundeten Musikmanager und wir haben überlegt, wen muss man eigentlich mal wieder ans Tageslicht holen? Jemand, der irgendwie in der Versenkung verschwunden ist und der ein toller Sänger ist oder eine tolle Sängerin ist. Und wir kamen sofort auf Nino De Angelo, weil er einfach eine unglaublich charismatische Stimme hat. Und aber er vor ein paar Jahren einfach, da ist ja wirklich nicht mehr viel passiert mit ihm. Und wir haben uns dann ein Konzept ausgedacht, grob, was wir Nino vorgestellt haben. Nino gefragt haben, sag mal, hast du Bock, sowas zu machen? Möchtest du vielleicht mal ein Album machen, was ein bisschen in diese dunkelromantische Ecke geht? Und wir haben dann einen Testballon gemacht und ich habe mit Nino gemeinsam den Song Gesegnet und Verflucht geschrieben und wir haben den ausproduziert und das war klar, wir haben hier einen Hit gelandet. Und es wurde tatsächlich auch ein Hit. Es ist einer von Ninos erfolgreichsten Songs. Gesegnet und Verflucht wurde neben Jenseits von Eden sein erfolgreichstes Album. Wir haben ein Goldalbum. Wir werden irgendwann in absehbarer Zeit Platin damit machen. Also das war schon wirklich richtig verrückt. Also dass man helfen durfte, so ein Stück deutscher Musikgeschichte eine Zweitkarriere nochmal zu verschaffen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Und das war sehr schön.
Der war ja jetzt letztens in Leipzig in der Arena, hat dort Konzert gegeben. Das Spannende war, die Klientel, die dort hingekommen ist, man sieht ganz deutlich neuere Fans, die also erst nach seiner Schlagerkarriere mit diesem Ding, was du mit aus der Taufe gehoben hast, ihn kennengelernt haben. Und da waren aber auch eine Menge ältere Herrschaften mit dabei, wo man sagt, also die kennen den garantiert noch aus den Jenseits von Eden-Zeiten. Die kommen damit aber trotzdem offensichtlich wunderbar klar damit.
Ja, es ist ja, der neue Nino klingt natürlich ein bisschen härter und ein bisschen melancholischer als damals, aber es ist ja keine unhörbare Musik aus Geschrei und es klingt nicht so, als würde man Gitarren an die Wand werfen. Es ist ja nach wie vor absolut nachvollziehbar produziert. Also es ist nicht, sagen wir so, ist mit dem alten Nino nicht inkompatibel. Es erweitert Nino um eine Facette, aber für mich, also zumindest ist es für mich keine 180-Grad-Kehrtwende, überhaupt nicht. Und Nino, der natürlich maßgeblich für Jenseits von Eden bekannt ist, also wenn man sich Jenseits von Eden im Kern mal anschaut, allein vom Text her ist das eigentlich für mich nicht mal ein Schlager. Und ich glaube, Nino wollte auch nie wirklich Schlager sein. Deshalb glaube ich, das ist eigentlich eine ganz, ganz gesunde Entwicklung.
Ist wahrscheinlich dann auch so der Punkt, er hat es ja nun über die Jahrzehnte sehr schwer gehabt und jetzt scheint er offensichtlich mit sich in weiten, wie sagt man das, zu weiten Teilen mit sich einig zu sein.
Also ich habe einen tatsächlich sehr glücklichen und mit sich im Reinen seiende Nino, kann man das so sagen? Ja, ich hab einen Nino erlebt im Studio, der sehr glücklich war und sehr mit sich im Reinen zu sein schien. Und natürlich, allein der Song Gesegnet und Verflucht oder auch Schmerz heilt keine Wunden oder das halbe Album eigentlich ist super biografisch von ihm. Und das zeigt eigentlich alles auf und er selber weiß ja auch um seine Höhen und Tiefen. Und allein der Song Gesegnet und Verflucht behandelt das alles. Aber ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass der neue Nino, der aktuelle Nino eher gesegnet ist als verflucht, ja.
Ihr seid im April am 27. im Haus Auensee und ihr feiert dann schon 15-Jähriges als Band.
Ja, nächstes Jahr werden wir schon 15. Da geht's dann auf die große 15-Jahres-Tour durch ganz Europa. In Leipzig sind wir auch im Haus Auensee. Das wird das erste Mal, dass wir alleine tatsächlich in Leipzig uns an eine so große Location ranwagen, wo 3.500 Leute reinpassen. Aber sieht ganz gut aus. Ich denke, das wird schön voll dort und kuschelig.
Das Bühnenoutfit, das ist ja so ähnlich wie auch bei Kiss. Die malen sich da an, steigen in ihre Kostüme, machen dort eine Riesenshow und anschließend ziehen sie den ganzen Krempel aus, schminken sich ab und sind einfach wieder ältere Herren, die gut Geld verdient haben und die einfach mal ihre Ruhe haben.
Ja, das Make-up und die Kostüme, das ist für mich gar kein Rollenwechsel. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort in eine andere Rolle schlüpfe oder so. Aber es ist so ein bisschen die Erweiterung oder ja, ein bisschen eine versteckte Seite von sich, die man ein bisschen nach vorne holen kann. Und zum anderen ist es tatsächlich auch so, zu schminken und die Sachen anzuziehen und sich auf die Show vorzubereiten, das ist ein bisschen eine emotionale Transformation auf jeden Fall. Wir wären dadurch bereit für die Show. Also es würde sich total komisch anfühlen, einfach in Jeans und Turnschuhen auf die Bühne zu rennen. So, das macht was mit einem. Man kennt das ja auch als Privatmensch. Es macht zum Beispiel einen Unterschied, wenn man einen Anzug anzieht und man trägt zu dem Anzug Turnschuhe oder richtig schicke Anzugsschuhe mit solchen Absätzen, ne, die so schön klackern und so. Man läuft anders, man steht anders, man fühlt sich ganz anders. Manchmal reicht schon ein T-Shirt oder eine Mütze, dass man sich anders fühlt. Also diese Transformation, dass man in diese Bühnen, in dieses Bühnenfeeling reinkommt, das wird ganz stark ausgelöst tatsächlich durch Outfits und Make-up auf jeden Fall.
Wenn du mal nichts mit Musik zu tun hast, das wird selten genug vorkommen, hast du irgendwas, was du gerne machst, wenn du gerade keine Musik machst in deiner Freizeit?
Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, wenn man sein Hobby zum Beruf macht, dann verliert man sein Hobby. Aber man hat natürlich einen tollen Beruf und es ist nach wie vor so, dass sich Musik machen für mich irgendwie als Hobby, wie ein Hobby anfühlt, obwohl es keins ist. Als Familienvater ist es so, dass meine Hobbys maßgeblich die Sachen sind, die mein Sohn gerade gerne macht, weil ich tatsächlich einfach nichts lieber mache, als in meiner Freizeit Zeit mit ihm zu verbringen. Aber ich habe tatsächlich mir irgendwann mal aktiv versucht, was zu suchen, und habe festgestellt, dass es enorm entspannend ist, mit der Nähmaschine sich irgendwelche Sachen zu nähen, teilweise dann auch für die Bühne. Da hat man dann natürlich wieder den Bezug, aber das Nähen an sich hat halt nichts mit meinem Job zu tun. Ich bin langsam, ich bin schlecht, aber es entspannt mich phänomenal. Also sieht man mich manchmal zu Hause mit einer Nähmaschine und ich bastel irgendwelche Bühnenoutfits.
Das ist sehr, sehr spannend, weil du hast am Ende der Beschäftigung etwas, was du in der Hand halten kannst, was du ja, wenn es um Musik geht, eigentlich nicht hast. Weil du schreibst den Song, der ist ja an sich immateriell. Entweder du spielst den live, dann ist er da. Eine CD hast du nicht wirklich selber gemacht. Also nur das, was drauf ist. Und alles andere ist dann halt in einer Fabrik passiert. Oder wenn du eine Vinylplatte hast. Und bei MP3s ist es ja noch grässlicher. Also du hast eigentlich nichts in der Hand und damit hast du dort, ich denke, das ist das Befriedigende an der Sache für dich.
Ganz bestimmt. Also man sieht tatsächlich wirklich das Ergebnis. Hast du völlig recht. Ja, selbst wenn man Musik selber macht und selber produziert, ist sie immer irgendwie auf einem Medium. Aber das Musikstück an sich ist ja eine Zeitfunktion. Die kannst du nicht einfach in der Hand halten. Das stimmt. Ja, das ist ein total schönes Gefühl. Man hat irgendwas gebastelt und das ist fertig und einem selber gefällt es ganz gut und alle anderen sagen, was hast du denn da Komisches gemacht? Aber das ist, wie gesagt, der Prozess ist tatsächlich das. Es ist unglaublich, es macht unglaublich viel Spaß. Ich bin Waldorfschüler, da lernt man sowieso in der Schule dann ja schon mit einer Nähmaschine umgehen. Deshalb war mir das nicht fremd und ja, die steht immer noch zu Hause rum und ab und zu setze ich mich dann an die Nähmaschine.
Was ist eigentlich so, du hast ja sozusagen zwei Seelen in deiner Brust. Das eine ist live auf der Bühne stehen, das andere ist Studioarbeit, auch gerne als Produzent. Was hast du als Produzent gelernt, was dir für deine Band und auch für deine Musik hilft oder geholfen hat?
Ich habe tatsächlich Tontechnik überhaupt erst angefangen zu studieren, weil ich eigentlich maßgeblich für eigene Sachen wissen wollte, wie es geht. Ich wollte nicht abhängig sein von anderen Menschen, um irgendwie was aufzunehmen. Und das war damals tatsächlich in jeglicher Form noch möglich. Heutzutage kannst du natürlich bereits über ein Smartphone fast eine halbe Demo-Produktion irgendwie machen. Als ich damit angefangen habe, Ende der 90er, war das nicht so einfach. Das heißt, so ist der Weg gekommen tatsächlich, dass ich das machen wollte. Was ich dann im Nachhinein tatsächlich gelernt habe, war 100%ige musikalische Offenheit, die ich zwar schon irgendwie halbwegs mitgebracht habe, aber das hat es nochmal verstärkt, weil ich habe gemerkt, ich bin besserer Produzent gewesen bei Genres, die ich nicht unbedingt selber gut fand, weil man auf einmal sich nicht mehr ablenken lässt von Sachen, wo man begeisterungsfähig wird. Sondern man hört nicht auf, analytisch hinzuhören. Und das war total interessant. Es hat mich tatsächlich musikalisch nochmal offener gemacht und den Horizont erweitert, was, glaube ich, rückwirkend dann auch für die eigenen Sachen sehr hilfreich ist.
Ja. Wenn du 2023 für dich persönlich Revue passieren lässt, für dich als Chris, Privatperson, als Sänger, der Band ist klar, der Eurovision Song Contest war sicherlich der größte Knall in diesem Jahr und die anderen Knalle, die ihr hattet, die waren auch alle nicht viel weniger kleiner. Was war so für dich privat so der prägende Moment in diesem Jahr?
Ich habe, weil dieses Jahr mit unfassbar viel Arbeit kam, ganz bewusst ein Gegengewicht gesetzt, dass genug mit der Familie gemacht wird. Das heißt, wir sind dieses Jahr wirklich dreimal in Urlaub gefahren. Also wirklich immer weit weg, türkises Wasser, Strand, warm. Was man so normalerweise eher so einmal im Jahr macht. Das haben wir dieses Jahr dreimal gemacht. Und das war tatsächlich notwendig und auch für mich ein Highlight. Jetzt gerade vor 2 Wochen war ich noch in der Karibik. Stand am Strand, 30 Grad Wassertemperatur, 30 Grad Lufttemperatur. Und ich glaube, das hat es tatsächlich geschafft, mich emotional zu erden und zu leveln, dass man nicht an einem Jahr, wo so unfassbar viel Arbeit war und wo ich kaum zu Hause war, dass man daran nicht emotional kaputt geht. Also da habe ich ganz bewusst ein Gegengewicht gesetzt. Und das waren Highlights für mich, diese Familienurlaube.
Ja. Die Wunschfee hat einen Wunsch frei für dich. Was wünschst du dir?
Ich muss bei solchen Sachen immer sofort an den Film Miss Undercover denken, wo immer der Wunsch ist Weltfrieden. Und ich denke, gerade momentan ist es umso aktueller, dass man sich sowas wünscht, so pathetisch es klingt, aber so ernst ist es doch gemeint, weil ich selber wünsche mir eigentlich nichts. Ich habe alles, was ich brauche, und es wäre vermessen, sich mehr zu wünschen.
Axel trifft Lord of the Lost. Die Band ist auf Tour und kommt am 27. April nach Leipzig ins Haus Auensee. Mehr Tourdaten gibt's auf lordofthelost.de und auf Insta und Facebook. Axel trifft gibt's da auch und auch auf Facebook. Axel trifft gibt's da auch und auf Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, RTL Plus, Deezer, Podigy, überall, wo es Podcasts gibt. Ich würde mich freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt. Dankeschön und bis zur nächsten Folge in der nächsten Woche.